Vis-à-vis.
Matthias Platzek ist hier bei mir am Mikrofon und wir stehen am Flutdenkmal in der Nähe von Neuranft, also ein Denkmal für die Flut 1997. Und die Gegend, die kennen Sie ja gut, Herr Platzek, oder?
Ja, und es kommen natürlich auch, heute früh, als ich hier durchgefahren bin, eine Menge Erinnerungen hoch. Der gravierendste Unterschied zu heute ist, also damals ist wahrscheinlich, dass es heute eine schöne Einsamkeit hat, also viel Ruhe, viel Morgenruhe. Und damals klich es ja eher in einem Heerlager. Also hier lagen ja tief gestaffelt Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz und viele, viele andere Hilfsorganisationen. Und man fuhr wirklich durch. Also es war wahrscheinlich eine der dicht besiedelsten Gegenden in dieser Phase. Ich komme ja auch, wenn ich hier in der Gegend bin, merkt man, wie tief bei vielen Menschen, insbesondere bei Älteren natürlich, diese Tage und diese Wochen von 97 noch verankert sind. Es war ja nicht mehr und nicht weniger als letztlich die Existenz, die auf dem Spiel stand. Und das hat sich tief eingegraben bei den Leuten.
Was sind das für Erinnerungen? Also ich persönlich habe die Erinnerung eben, dass es unglaublich stressig war, dass es unfassbar anstrengend war. Wir waren 14 Tage, 3 Wochen waren wir auch als Journalisten, waren wir ja ununterbrochen unterwegs. Aber das war ja bei Ihnen ganz genauso. Sie waren ja quasi Tag und Nacht und überall, wo man hinfuhr, wo es brannte, da tauchten Sie auch dann sofort auf. Also was für Erinnerungen haben Sie da so dran?
Ja, meine Kollegen im Umweltministerium und letztlich auch ich als Hauptverantwortlicher waren ja unter anderem Zuständigkeit für die Sicherheit der Deiche, für alles, was mit dem Wasser im weitesten Sinne zusammenhängt. Und wir haben damals schon am Beginn, wurden übrigens durchaus noch von einigen belächelt, als wir Mitte Juli gesagt haben, Anfang Juli schon, das wird gefährlich, und haben dann unseren Stab von vornherein aus Potsdam hierher verlegt, in dem Fall nach Frankfurt an der Oder, weil wir gesagt haben, was da für Entscheidungen auf uns zukommen, was da organisiert werden muss, das kriegt man aus der Entfernung, wie man so schön sagt, vom grünen Tisch in Potsdam nicht hin. Das ist auch, wird auch eine emotionale Frage, das war uns allen klar. Und da wollten wir nah bei den Leuten sein, die es am Ende betrifft und in deren Leben wir wahrscheinlich würden eingreifen müssen. Denn es war ja klar, dass da Entscheidungen zu fällen sind, die die Menschen auch ganz viel angehen, weil es um ihre Sicherheit, um ihre Existenz, um ihre Grundstücke ging. Und wir waren dann in Frankfurt-Oder stationiert und waren praktisch den ganzen Tag in den Flutgebieten unterwegs, weil manche der Entscheidungen konnten auch nur nach Augenschein getroffen werden. Da, übrigens waren damals die Nachrichtenübermittlungen natürlich noch in einem anderen Zustand als heute. Also ich sage mal, dass man einfach Internetbilder gesendet hätte oder so, das war ja alles noch nicht drin. Und wir haben dann etwas vor allen Dingen wahrgenommen, was so ein bisschen untergegangen ist später in der Berichterstattung, dadurch auch in Erinnerung, dass die Ersten, die an dieser Wasserfront, wenn man es mal so nennen will, standen, überall in den Orten die freiwilligen Feuerwehren waren. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die freiwilligen Feuerwehren, eine der, glaube ich, wertvollsten Einrichtungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, waren vom 0. Tage an da und sie waren immer noch da, als alle anderen Organisationen schon lange weg waren, haben sie ja immer noch die Nacharbeiten, unzählige Nacharbeiten gemacht. Das hat sich bei mir tief eingeprägt, weil das sind alles Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und eigene Sorgen hatten. Also es waren ja Menschen aus den Orten, die eigentlich auch gesagt haben, Mensch, ich müsste mich auch um Haus und Hof kümmern. Sie haben sich aber um die Sicherheit der Gemeinschaft gekümmert. Das ist bei mir so eine Erinnerung, die ganz tief drin ist, weil sie nach Erinnerungen fragen. Für mich ist auch etwas geblieben, wo ich glaube, da hat die Flut einen großen Beitrag dazu geleistet, dass so ein Gefühl entstanden ist. Wir waren ja damals noch in einer Phase einer gewissen Ratlosigkeit. Nach der Friedlichen Revolution, nach der Wende waren unzählige Arbeitsplätze weggefallen. Die Strukturen haben sich komplett verändert.
Gerade in der Gegend hier.
Gerade in dieser Gegend. Und man stand vor viel mehr Fragen, als man Antworten hatte. Die Flut hat so ein Gefühl erzeugt. Wir schaffen auch Dinge, die eigentlich von draußen angesehen wurden, als das ist nicht haltbar, das wird nichts, das kriegt ihr nicht hin. Und das hat so das Selbstwertgefühl auch, glaube ich, sehr gestärkt. Das hat das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Und eine Flut hat nie was Gutes in sich. Aber ich glaube, wenn man was Gutes sucht, war das so etwas. Und dann gibt es noch einen Aspekt, der gehört auch zu meiner Erinnerung, dass viele Menschen kamen aus anderen Gegenden, aus Westdeutschland, aus Ostdeutschland. Es war ja Urlaubszeit. Die haben gesagt, ja, wir hatten eigentlich vor, Urlaub zu machen. Wir haben unser Zelt mit, wir kommen her, wo braucht ihr uns? Und das waren nicht nur 3, 4, sondern das waren Hunderte, die einfach gesagt haben, wir machen mit, setzt uns da ein, wo ihr irgendwie Not habt. Das ist auch eine schöne Erfahrung, dass sowas in dieser Gesellschaft lebt. Und das hat auch die Menschen hier vor Ort glaube ich, in ihrer eigenen psychischen Verfassung gestärkt, dass sie gesagt haben, Mensch, da kommen so viel. Ich meine jetzt nicht nur die geldliche Unterstützung, die war auch da, sondern bis hin zur körperlichen Hilfe, dass man gesagt hat, komm, wenn ihr euren Hof evakuieren müsst, wir helfen mit, wir räumen mit und solche Dinge. Das ist schon insgesamt eine schöne Erfahrung.
Wie haben Sie die Menschen wahrgenommen damals? Also, oder besser gesagt, wie haben die auf Sie reagiert? Waren Sie da willkommen oder war es eher eine Abwehr? Doch erstmal so nach dem Motto, ach, ihr bringt nur irgendwie schlechte Nachrichten oder also ich hatte manchmal so das Gefühl, dass ihr, ach, bleibt bloß weg, gerade auch die Medien und so, dass Sie eigentlich damit nichts zu tun haben wollten. Sie wollten es irgendwie nicht wahrhaben oder so. Wie sehen Sie das?
Also es gab mehrere Phasen. Am Anfang, bei der ersten Bereisung, die wir hier gemacht haben mit Wasserfachleuten, um zu sehen, wir hatten die Nachrichten aus Tschechien, wir hatten die Nachrichten aus Polen, wir haben von den ersten Todesopfern gehört dort. Es wurden ja dann über 100 in diesen beiden Ländern, also es war hochdramatisch. Und wir haben gesagt, das wird hier nicht weg sein, das wird alles hier durch müssen, das Wasser, wappnen wir uns. Da haben dann manche gesagt, naja, ihr habt doch von der Oder keine Ahnung, wir haben hier so viel erlebt, das wird vorbeigehen. Nun macht euch mal nicht in die Hosen, wurde. Und als wir unseren Arbeitsstab hierher verlegt haben, hieß, mein Gott, so ein Alarm. So, das hat sich innerhalb von 5-6 Tagen komplett gedreht. Ganz im Gegenteil. Da kamen die Leute und haben gedacht, was machen wir jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Wie wollen wir das hinkriegen? Und als dann in Briesko-Finkenwerth, glaube ich, war das so um den 20., 22. Juli rum, ich habe das Datum nicht so genau im Kopf, der erste Deich brach, ja, Aurit, ja, genau. Gab es dann, nee, Aurit war 2 Tage später noch, das war noch in Briesko-Finkenwerth,
genau.
Da fing es an, 2 Tage vorher, dann kam Aurit am 25., glaube ich, 25. Juli und ab da hat niemand mehr in Frage gestellt, dass wir alle Kräfte anspannen müssen. Klar, wir hatten glücklicherweise in der Zehltendorfer Niederung, wo der Deich von Aurit ja der Schutz war und dann praktisch den Schutz nicht mehr dargestellt hat, die Menschen kurz vorher evakuiert, dadurch ist, das war ja unser Hauptziel überhaupt, dass kein Mensch irgendwie in seiner Gesundheit oder seinem Leben beeinträchtigt werden darf. Das haben wir glücklicherweise bis zum letzten Tag auch durchgehalten. Aber dazu gehörten eben solche Entscheidungen wie, wir evakuieren jetzt.
Und das ist ja ein dramatischer Eingriff. Also die Leute, ich weiß noch, die Leute haben geweint. Die haben ihre Autos gepackt, die haben die Koffer reingepackt, die haben das Vieh teilweise auch in die Autos gepackt oder in irgendwelche Anhänger und sind also unter Tränen in die Autos gestiegen, wo sie dann raus mussten. Haben Sie das abgekriegt?
Ja, klar. Man muss ja auch sehen, hier waren ältere Mitbürger und nicht wenige. Die haben zum zweiten Mal sowas erlebt wie eine Vertreibung. Die kamen aus den polnischen Westgebieten und hatten sich hier angesiedelt, damals in der Hoffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, wir gehen mal nicht so weit weg, wir können ja vielleicht wieder zurückkommen, was ja, wie wir alle wissen, nicht stattgefunden hat. Und die standen jetzt am Ende ihres Lebens plötzlich gefühlt zum zweiten Mal davor, ihre neue Heimat zu verlieren. Und das waren teilweise dramatische Dorfversammlungen. Wir haben dann nachts auf Dorfplätzen gestanden und haben gesagt, es muss jetzt wirklich sein. Manchmal musste man auch, wir hatten immer die Bundespolizei mit, weil es natürlich auch, wenn die Emotionen hochkochen, manchmal Reaktionen gibt, die schon ein bisschen schwierig sind. Aber sehr, sehr viele haben es auch gesehen, haben es gespürt, dass es nötig ist, haben natürlich immer Sorge auch um ihre Tiere gehabt, also die Kühe und die Pferde und was da alles mit, bis hin zu den Hunden und Katzen. Also ich habe ein Erlebnis in Erinnerung, dass eine alte Dame, das Dorf war fast schon evakuiert, da stand eine alte Dame da und sagte, ich gehe nicht raus. Und wir wussten nicht so richtig, wie wir jetzt umgehen. Und da erzählte sie, meine Katze ist weg. Die ist sonst nie weg, die ist weg. Die hat das irgendwie gespürt. Und da haben junge Bundespolizisten, und das fand ich so stark und auch so schön, dann mitten in der Nacht gesagt, wir nehmen uns unsere Taschenlampen und gehen auf Suche. Sie wird ja nicht unendlich weit sein. Und haben das ernst genommen, haben diese Frau in ihrer Lebenssorge ernst genommen, kam nach ein paar Stunden, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, mit der Katze wieder, die Dame ist ins Auto gestiegen und hat gesagt, jetzt kann ich gehen. Und dass das so stattfinden konnte und dass sie nicht gesagt haben, lächerlich, wir fahren dich jetzt weg, sondern gesagt haben, nee, die wird so unglücklich, wenn die Katze hier bleibt. Ne? Und also das sind dann auch in dem ganzen Wust von schwierigen Entscheidungen sind das auch wunderschöne Momente, wo man merkt, Menschlichkeit ist
das in hat, uns. Und das hat ja wahrscheinlich auch zu einer Akzeptanz irgendwann mal der Mensch gefühlt. Und ich weiß auch, gerade weil Sie auch von die Bundeswehr, darüber können wir ja vielleicht noch vorne nochmal am Wasser nochmal sprechen, dass die Bundeswehr ja auch mit offenen Armen, also die Feuerwehren ja sowieso, das sind ja die Dörfler, sage ich mal, aber auch die Bundeswehrsoldaten, die wurden ja absolut herzlich begrüßt, die wurden mit Kuchen, mit Kaffee, mit allem versorgt. Das war ja wirklich rührend, was da passierte, oder? Also das war diese Akzeptanz, die dann auch entstand.
Völlig klar. ich weiß nicht, wie viele Tonnen Kuchen verbacken wurden in diesen Wochen. Es ging manchmal sogar so weit, wenn eine Einheit länger da war, dann haben Damen, Frauen dann aus den Dörfern auch gefragt, der schmeckt dir besonders, mache ich morgen nochmal und so. Also das war, man fühlte sich auch so ein Stück sicher, wenn man die Technik gesehen hat, wenn man die Hubschrauber gehört hat, wenn man gesehen hat, mit welchem, es waren ja so um die 10.000 Soldaten in der Spitzenzeit dann hier unter dem kommandierenden General Hans-Peter von Kirchbach, da hat man auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, das muss doch klappen. Also wenn mit so einem Aufwand wir jetzt geschützt und gesichert werden, dann muss das doch am Ende auch gut gehen. Dazu kommt noch, dass der General durch seine Art, durch seine, man kann fast sagen, unmilitärische Art, er war ja ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr zurückhaltender Mensch, aber alles, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß und die Leute haben es ihm abgenommen. Und er hat ja dann so eine Art Verehrungsstatus hier in dieser Gegend sich erarbeitet. Und ich kann auch sagen, also wir sind bis heute befreundet, wir sehen uns auch noch regelmäßig. Wir haben damals gesagt, wir machen nichts schriftlich. Wir haben jeden Abend uns getroffen, haben besprochen, was sein muss, was nicht sein muss, was wahrscheinlich auf uns zukommt. Und wir haben uns in die Hand versprochen, wenn irgendwas von den Maßnahmen völlig schief geht, dann gehen wir beide zur Pressekonferenz und sagen, wir waren es gemeinsam. Und da schiebt nicht dann einer auf den anderen irgendwas. Und das hat bis zum letzten Tag alles gehalten.
Er hatte eine große Autorität. Ja. Also er war ja so, hatte so eine Ausstrahlung, die wirklich extrem war, auch bei seinen Soldaten, aber eben auch in der Bevölkerung.
2 Stunden Schlaf am Tag. Er ist nachts nach der letzten Besprechung, hat sich kurz hingelegt, wahrscheinlich noch ein Zigarrchen geraucht. Er war ja ist ein großer Zigarrenraucher. Und dann ist er, habe ich dann von den Truppen gehört, früh um 3:30 stand er schon bei denen auf dem Appellplatz, irgendwo anders, mit dem Hubschrauber hingeflogen und hat gesagt, er macht sich jetzt hier ein Bild. Und das hat natürlich alles, man würde, wenn man kriegerische Töne mag, ich mag sie nicht so, würde man sagen, es hat die Kampfkraft gestärkt, dass er so ubiquitär vorhanden war, er war überall da. Ne?
So, jetzt stehen wir direkt an der Oder, am Oderdeich. Unweit der Stelle, die dann damals fast durchgebrochen ist, wo das Wasser dann reingelaufen ist. Heute ist kaum Wasser, oder wenig Wasser.
Ja, das ist die Stelle, wo, glaube ich, damals der positive Kipppunkt war der gesamten Flut. Weil am 30. Juli, Kilometer 70,4 ist es übrigens, haben sich alle gemerkt, die damals beteiligt waren, wo nachmittags plötzlich ein großer Teil vom Deich wegbrach, also einfach wegrutschte. Und es blieb sowas übrig, was wie ein hohler Zahn aussah. Und die Fachleute, die mit vor Ort waren, haben gesagt, dass das gut geht, liegt unter 10% die Wahrscheinlichkeit. Ich hatte auch nachmittags schon mit Manfred Stolpe, dem damaligen Ministerpräsidenten, telefoniert und gesagt, lieber MP, wir müssen uns aufs Dramatischste einstellen. Wir wissen jetzt nicht mehr, ob das hier noch, das noch gut gehen kann. Und dann wurden alle Kräfte zurückgezogen, weil das wäre eine Situation gewesen, wo man kaum noch jemanden retten kann, wenn das passiert wäre. Genau. Und dann ging es darum, die Hubschrauberpiloten haben in Absprache mit den Deichfachleuten gesagt, wir können es noch mal versuchen, indem wir Tonnenlast aufbringen. Aber der Deich ist ja auch wie eine Schaukel, das, was damals gar nicht so en vogue war. Man muss sehr darauf aufpassen, wo man diese Last hinbringt, damit man nicht den Rest noch zum Einstürzen bringt. Und da ging es um wenige Meter. Und da war den Hubschrauberpiloten klar, wir brauchen jemanden, der unten vor Ort in dem tiefen Loch weit unter dem Wasserspiegel steht und uns einweist, damit wir nicht genau an der falschen Stelle abwerfen und alles zum Einsturz bringen. Ja. Das konnte man nur mit einem Freiwilligen machen. Und dann hat sich ein Marineoffizier der Bundeswehr, Herr Kästner, gemeldet und hat gesagt, ich bin in der Bundeswehr, um mein Land zu verteidigen und das mache ich jetzt hier an der Stelle. Hab höchsten Respekt vor ihm. Wir haben ihm später dann auch den höchsten Brandenburger Landesorden, den Roten Adlerorden, verliehen. Hochsympathischer Mann. Und der hat sich dann da unten reingestellt und hat die Hubschrauber eingewiesen und so nach ein paar Stunden, es war alles, stand spitz auf Knopf. Übrigens, man muss nur wissen, wenn das gebrochen wäre an der Stelle, wäre ein Großteil des Oderbruchs einfach Meter hoch unter Wasser gewesen. Das hätte wahrscheinlich.
Das Wasser stand ja quasi bis da, wo wir jetzt stehen, also auf der Höhe stand es ja. Und das wäre alles durchgebrochen und hätte den ganzen Deich auch noch kilometerweit weggerissen.
Da hätte man auch nichts mehr machen können danach. Ne? Und es gab dann einige Stunden der Ungewissheit. Es wurde gearbeitet wie verrückt. Die Bundeswehr und andere Kräfte, auch vor allen Dingen die Deichfachleute, haben sehr viel, auch mit viel Mut, dann dort versucht zu reparieren. Übrigens, Taucher haben parallel, während hinten Last aufgebracht wurde, vorne noch unter Wasser mit Folien den Deich abgedeckt, damit er nicht weiter durchnässt. Auch das eine hochgefährliche Arbeit. Die wären mit durchgespült worden, wenn es passiert wäre. Und am 31. wuchs dann ich sag mal, sowas wie Zuversicht, vorsichtige Zuversicht. Wir hatten ja 7000 Leute schon evakuiert, samt Hab und Gut waren hinten weg und die natürlich in den Ausweichquartieren auf der Höhe saßen und gebankt haben, wahrscheinlich kaum ein Auge zugemacht haben nachts, was jetzt passiert. Und einer der schönsten Momente dieser Wochen war, als wir zu den Leuten hochfahren konnten und sagen konnten, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sind eure Grundstücke, eure Felder, alles, was ihr hattet, gerettet und ihr werdet in wenigen Tagen zurückkehren können. Und das war, also wenn man Freude erleben will, so aus dem ganz tiefen Inneren, dann haben wir das da erlebt. Da wurdest du von wildfremden Menschen umarmt, als wärst du ein enges Familienmitglied oder so. Das war natürlich auch was sehr Schönes. Es hat dann noch eine Weile gedauert, weil das Wasser verschwand ja nicht von einem Tag auf den anderen. Aber es wurde von Tag zu Tag sicherer und die Professionalität erhöhte sich auch. Also
klar, sie haben immer wieder gelernt dann dazwischen.
Sie haben am Ende auch in der Bundeswehr fast nur noch Deichfachleute praktisch gehabt, weil jeder hat unheimlich schnell, wie eine schnelle Universität, dabei auch gelernt. Und die Leute um Peter Trömel und Hartmut Nische und so haben permanent Weiterbildungsseminare vor Ort gemacht, weil hier konnte man ja alles üben, was mit Deichsicherung irgendwie noch zusammenhängt. Ja, absolut, ja. So, und dann ab August, ab 5., 6., 7. August war dann klar, es war noch viel Arbeit zu machen. Danach wurde ja ein riesen Deichbauprogramm aufgelegt, dass die Deiche künftigen Herausforderungen auch widerstehen. Aber die Leute konnten nach Hause zurückkehren und haben Feste gefeiert und waren erleichtert und erlöst. Ne? Wir haben in der Wortwahl damals einen Fehler gemacht, keiner wusste es besser, und haben diese Oderflut 97 Jahrhundertflut genannt und haben gedacht, so, es kommt vielleicht in 100 Jahren mal wieder. Ne? Wir wissen seitdem, alleine hier in Brandenburg haben wir die Erfahrung gemacht. Wir haben danach eine Flut nach der anderen gehabt. Ne? Und 2002, 2006, 2010, 2012. Da hat sich die Welt schon verändert, das merkt man. Aber ich glaube, wir sind erstens mit den Deichen, die jetzt anders, moderner, standfester gebaut wurden, als sie seinerzeit, das waren ja teilweise noch Überlieferungen aus der Zeit vom alten Fritzen. Das eine, die Professionalität hat zugenommen, die Zusammenarbeit mit unseren polnischen Kollegen, die damals noch in den Kinderschuhen steckte, hat eine ganz andere Qualität erreicht. Die Informationsflüsse sind anders organisiert. Wir haben gut trainierte Katastrophenstäbe. Also man kann nie wissen, was die Zukunft bringt, aber gewappnet sind wir auf jeden Fall deutlich besser.
Ich will jetzt noch mal ein bisschen auf die Rolle auch der Medien eingehen. Also ich habe ja kurz erzählt, wir waren auch Tag und Nacht unterwegs. Bin morgens aufgestanden, habe 30 Live-Schalten gemacht von der Schweiz bis Bayerischen Rundfunk. Früh ging es immer los, 5 Uhr mit dem Bayerischen Rundfunk. Die hatten auch ein Inforadio, da wollten die immer gleich erstmal einen 30-Sekunden-Aufsager haben. Und dann ging es los. Also in Minutentakt habe ich dann sozusagen Leute auch in aller Welt quasi informiert, was hier so läuft. Das war auch ja ein bisschen, sage ich mal, die Geburtsstunde oder das Hochkommen von Inforadio. Also 2 Jahre vorher war Inforadio Berlin gegründet worden von SFB und ORB damals noch. Und dann war es sozusagen die erste große richtige Bewährungsprobe. Wie haben Sie das als Beteiligter, als Politiker, als Krisenmanager hier wahrgenommen, die Rolle von den Medien?
Also ich sag's mal aus der Sicht der Gespräche mit der Bevölkerung, die man damals hatte, die man gesagt haben, es war meistens schon der erste Satz, Sie, ich habe da im Inforadio gerade gehört. Das war hier, ich glaube, Dauer eingeschaltet. Alle anderen Sender verschwanden, weil es war wie die stündliche Informationsquelle. Wie geht's weiter? Was passiert? Wie sind die Wasserstände? Jeder konnte das alles aus dem Kopf, sage ich mal, herbeten. Und Sie haben eben gesagt, für mich war das, für dieses Informationsradio war das der Durchbruch. Weil plötzlich wurde gesehen, was man an so einem Medium, dem man glauben kann, das war ein wichtiger Punkt, was man daran hat. Denn solche Krisenzeiten sind natürlich auch immer Zeiten, und die haben wir auch erlebt, wo Falschmeldungen laufen, wo Dinge hochgespielt werden, wo Leute Angst kriegen, weil es stimmte dann oft vorne und hinten nicht. Da werden Dinge gepusht, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Und deshalb hat man sich dann auf Informationsquellen zurückgezogen, sage ich mal. Also so Inforadio und Brandenburg aktuell standen sowas von hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob man das in friedlichen Zeiten erreichen kann, aber für mich war das ja auch, also es war ja ein Geben und Nehmen. Wir konnten das, was wir an Erkenntnissen hatten, was wir an Notwendigkeiten sahen, zum Beispiel Evakuierungsvorbereitung, konnte man 1:1 auch übers Inforadio transportieren und sagen, Menschen, bereitet euch mental, aber auch körperlich darauf vor, kann sein, dass in den nächsten 2 Tagen sowas und sowas getan werden muss. Und das war Goldstaub, sage ich mal. Ich hätte auch nicht gewusst, wie man ansonsten einen einigermaßen geordneten Informationsfluss organisieren soll, weil alles das, was wir heute als normal empfinden, Internet überall und Handys, Smartphones und so, gab's ja nicht. Und von daher war das die Haupt- und wichtigste, nicht nur Informationsquelle, sondern ich würde sagen auch eine Quelle gesellschaftlicher Stabilisierung. Weil das Schlimmste, was wir hier hätten erleben können, zu dem, was an Herausforderungen durch den Fluss kam, wo alle Kräfte angespannt waren, wäre noch eine völlige Verunsicherung der Menschen im Hinterland gewesen. Also wenn da, es gab leider genügend Dinge, wo eben Falschmeldungen auch Ängste erzeugt haben, aber wenn da eine große Angst ausgebrochen wäre, Panik oder irgendwas, und so konnte man, ich will jetzt nicht sagen einen geordneten Informationsfluss, aber doch einen, der stabil war und der die Menschen auch genau über das informiert hat, was wirklich auf der Tagesordnung stand und nicht sie noch in 1000 Reiche nebenher geführt hat, ne?
Ich hatte aber auch teilweise den Eindruck, dass es ja auch nicht immer ganz einfach war, mit dem Krisenstab, mit der Bundeswehr. Die haben auch viel organisiert, die haben Hubschrauberflüge, haben die dann versucht, auch die Journalisten irgendwie zusammenzuballen, damit die vielleicht nicht irgendwie durch die Gegend marodieren und da die Leute kirre machen. Aber es war ja auch ein zwiespältiges Verhältnis, oder? Also es war, und ich denke auch, sie haben auch nicht alles gesagt damals den Journalisten, oder? Ich hatte manchmal dann das Gefühl, oh, da hat er jetzt aber doch irgendwie nur die Hälfte davon gesagt, was eigentlich wichtig war.
Also ich sag's mal so, Sie müssen es auch ein bisschen nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch spüren. Sie haben immer die Balancenotwendigkeit in solchen Lagen, auf keinen Fall die Unwahrheit zu sagen, sondern wirklich die Dinge so darzustellen, wie sie sind, aber auch nicht einen Beitrag dazu zu leisten, dass Panik entsteht. Also das ist durchaus schwierig und manche Journalisten fühlten sich natürlich längst nicht hinreichend von früh bis abends informiert und behandelt, gab es auch solche und solche. Aber ich glaube, dass uns diese Balance in der Summe gelungen ist. Und es geht auch darum, soll man eine Information schon weitergeben, die noch gar nicht gesichert ist, wo man vermutet, könnte jetzt eventuell sein. Wir haben vielleicht stündlich Meldungen bekommen, der Deich ist gerissen, der Deich ist weg. Das ging ja permanent. Also musste man jemanden sofort rausschicken, man musste gucken, man musste sehen, ja, es ist ein Riss, aber der Fachmann sagt, der ist wirklich ungefährlich, dieser Riss. Also macht jetzt mal nicht eine Riesenwolke da draus. Ne? Also, das war natürlich ständig alles abzugleichen und ist uns bestimmt nicht jedes Mal gelungen, aber ich glaube in der Summe schon.
Sie haben ja auch dann gezielt versucht, die Journalisten sozusagen zu beschäftigen, so ein bisschen. Hatte ich manchmal das Gefühl, so, ja, dann war extra eine Hubschrauberstaffel da, die dann mal so übertrieben, oder gab tolle Bilder, war für die Fernsehleute total wichtig. Und insofern hat man dann auch ein bisschen ein gutes Spiel damit gemacht mit den Journalisten, oder?
Sie müssen einfach auch sehen, es war Sommerzeit, es war sowieso medial, sowas wie eine saure Gurkenzeit. Und ich weiß nicht, alle Sender Europas, vielleicht sogar darüber hinaus, haben gesehen, dort ist ein Großereignis, etwas, was medial geht. Und es kamen ja Heerscharen. Und Sie müssen ja sehen, dass die Leute, die hier ernsthaft zu tun haben, sage ich mal, also von Freiwillige Feuerwehrsoldaten, aber auch die Deichingenieure und, wo es auch oft um kurze Zeiten ging, in denen sie Ergebnisse haben mussten, die konnten nicht noch mit pulkweise Journalisten umgehen, die teilweise auch sich an wenig gehalten haben, was da als Regel aufgestellt wurde. Und ja, dann hat man ein ganz klein bisschen Ablenkfütterung auch manchmal machen müssen. Und gesagt, komm, nimm dir mal einen Bus und fahr sie irgendwo hin. Ja, das gehört aber, glaube ich, auch mit dazu.
Wie sehen Sie in Ihrem späteren Leben die Rolle auch von Inforadio, überhaupt von den Medien? Ich glaube, an der Zeit hat man an einem Strang gezogen, hatte ich das Gefühl. Also die Medien wollten jetzt nicht unbedingt irgendwie was Kritisches suchen, sondern sie haben auch schon versucht zu unterstützen, eben auch gerade Inforadio mit viel Information, mit aktueller Information, alles schnell durchgereicht, möglichst, damit alle auf dem Laufenden waren. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht dann nach 97 entwickelt? Sie wurden ja dann irgendwann Ministerpräsident, da war es ja dann nochmal wieder was ganz anderes, oder?
Ja, also ich bleibe mal beim Inforadio, weil das würde jetzt unseren Gesprächsrahmen sprengen, wenn man so Medien insgesamt beleuchtet. Da gäbe es schon viel zu sagen und da ist auch längst nicht alles Gold, was glänzt, was die Wirkung hin auf die Stabilität unserer Gesellschaft angeht. Also ich selber bin ja Inforadio-Konsument und für mich war es auch das sehr Positive, besteht aus 2 Teilen. Erstens, wenn ich früh bei den üblichen Dingen, Morgensport und Rasieren und was man alles macht, 1 Stunde das Inforadio anhat, hat man zumindest einen Überblick über das, was auf der Welt, im Land und überhaupt passiert. Also so komprimiert kriegt man es ja woanders nicht hin. Und das Zweite ist, dass ich den Kollegen vom Inforadio an vielen Stellen wirklich, soweit ich das einschätzen kann, auch heute noch bescheinige, dass sie wirklich versuchen, ein reales Bild von dem, was da vor sich geht. Dass da, glaube ich, wirklich der Wunsch da ist und auch der Wille, eine objektive, nicht immer, was man heute nicht bei allen Medien sagen kann, nicht durch die eigene Brille geschaute Realität abzuspiegeln, sondern zu sagen, passt mal auf, das findet da statt, so ist die Situation, solche Reaktionen haben wir getroffen und das ist ja das, was Menschen brauchen. Sie sind selber klug genug, um sich danach ein Bild zu machen und müssen das nicht schon vorgekaut und vorsortiert bekommen. Und das kann man, glaube ich, dem Inforadio, soweit ich das einschätzen kann, die Einschätzung ist jetzt nicht wirklich völlig rund, da werden andere vielleicht andere Bilder haben, aber das würde ich dem Inforadio bescheinigen.
Aber ich habe die Zeit angesprochen, als Sie Ministerpräsident dann wurden, da war es ja dann auch nicht immer ganz einfach. Ich also erinnere mich an die Krisen, die auch BER-Absage, Eröffnungsabsage etc. Also da glaube ich nicht, dass Sie das Inforadio so wirklich geliebt haben und die Fragen, die gestellt wurden, oder?
Herr Matthias, ich glaube, Sie werden keinen Kollegen Ministerpräsidenten finden, der in lauten Jubel ausbricht über seine Heimatsender oder irgendwas. Das ist auch nicht die Aufgabe der Sender. Also Sie müssen ja nun wahrlich nicht Politiker oder gar Ministerpräsidenten glücklich machen. Dass Sie manchmal als MP dann auch ein bisschen ins Fluchen kommen und die Welt ein Stück anders sehen. Na, alles andere wäre ja unnormal, aber in der Summe sagt man dann am Ende, so ist es halt. Und da muss man sich einfach ein Stückchen dicke Haut angewöhnen, weil man kann sich nicht jeden Morgen dann aufspulen innerlich.
Aber geärgert haben Sie sich schon, oder?
Klar habe ich mich manchmal geärgert, ist doch keine Frage. Es wäre doch auch verrückt, also dass ein Kollege von Ihrem Radio die Welt, die Vorgänge, die da gerade laufen, genauso sieht, genauso einschätzt, geht ja gar nicht. Ist ja selbst in einer engeren Umgebung schon manchmal nicht möglich, geschweige denn. Und dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk natürlich auch die Aufgabe spürt und ja auch hat, Regierungshandeln kritisch sich anzugucken, und auch die Punkte rauszufinden, man muss nicht immer über das berichten, was sehr gut läuft, sondern auch die Punkte rauszufinden, wo es nicht läuft, dass man trotzdem dann am Ende unterschiedlich zu unterschiedlichen Schlüssen kommt, nochmal gesagt, liegt wahrscheinlich in der Natur der Dinge. Manchmal würde ich mir sogar heute wünschen, dass manche Sichten, die Regierungen haben, vielleicht auch ein Stück deutlicher hinterfragt werden. Wir werden jetzt eine Enquetekommission zur Geschichte der Corona-Pandemie bekommen. Ich glaube, da wird sowas auch eine Rolle spielen, dass man sagt, wie weit darf Journalismus auch in solchen schwierigen Phasen, die ja gesellschaftlich große Herausforderungen waren, die Regierungspolitik einfach stützen? Auch dafür kann es durchaus mal eine Notwendigkeit geben. Und wo muss er ansetzen und sagen, na, ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich mal zu bezweifeln. Und dann auch andere Stimmen hören lässt. Und wir haben ja weitere große gesellschaftliche Herausforderungen. Man braucht nur an die Zeit nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine denken und so. Da muss man immer schon sehen, wir dürfen, glaube ich, nicht zulassen. Das ist eine Aufgabe, die immer vor Medien steht und vor dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk, glaube ich, noch mehr. Hat ja mit der Spezifik seines Auftrages und seiner Konstruktion zu tun. Wir dürfen nicht zulassen, dass es eine Diskussion am Küchentisch gibt, zu Hause, überall, die jeder spürt, die jeder führt und medial finden wir diese Diskussion überhaupt nicht wieder. Und die Leute sagen dann, wenn sie aus dem Haus gehen, komisch. Da finde ich ja hier medial eine andere Welt diskutiert, als die ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinen Kollegen diskutiere. Die Gefahr ist immer da und der darf man nicht zu viel Raum geben. Und da haben wir solche und solche Erscheinungen heute.
Ja, wir stehen jetzt an der Oder und genießen noch so ein bisschen das nicht sonnige, aber schöne Wetter, angenehme sommerliche Wetter.
Und es bleibt, kann man immer wieder nur allen sagen, wir haben ja schon ein paar Radfahrer gesehen, die den Oderradweg hier genießen. Es ist eine traumhaft schöne Landschaft und ich würde mir wünschen und hoffe, dass die Oder noch lange, wir sehen hier drüben gerade Ausbaubemühungen, dass die Oder noch lange in einem so naturnahen Zustand wie irgend möglich bleibt. Wir haben hier den einzigen, europaweit einzigen Flussauen-Nationalpark. Der zeigt schon, wie speziell dieser Fluss ist und was der für Schätze hat. Und das sollten wir bei allen Bemühungen, auch um Sicherheit am Fluss, keine Frage, da gibt es ganz bestimmte Herausforderungen. Diesen Schatz sollten wir uns nicht kaputt machen.
Vielen Dank, Herr Platzek.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.